Heute Morgen über unsere Adventszeit. In der Adventszeit kommen meistens die Leute auch zur Ruhe, wollen sich besinnen. Es fallen einige Schlagwörter wie Frieden, Hoffnung, Gnade, Vergebung oder auch Liebe. Also die Menschen wollen zur Ruhe kommen, sie suchen den Frieden. Und ich will heute auch darin anknüpfen an einen von diesen Gedanken, und zwar soll es heute um die Gnade gehen, die vorbeiziehende Gnade. Das ist ein Thema, vorbeiziehende Gnade, was ist das eigentlich? Ist es eine Gnade, die nicht bleibt oder die weggeht oder die nur temporär da ist? Kann die Gnade überhaupt abgelehnt werden? Oder was ist Gnade? Oder sind wir Menschen gnädig, wenn wir etwas Gutes tun? Zum einen Gnade, was ist das überhaupt? Also in meinen Worten, Gnade ist einfach ein unverdientes Geschenk oder eine Vergebung oder Befreiung an einem schuldig gewordenen Menschen. Das ist Gnade in meinen Worten. In Deutschland ist es so gewesen, dass im Jahr 2022 knapp 5,6 Milliarden Euro gespendet wurden. Das klingt erstmal viel, aber wir haben 46 Millionen Erwerbstätige, das sind so im Jahr pro Kopf ungefähr 123 Euro pro Erwerbstätige. Und viele Deutsche, wenn sie spenden, oder auch, es ist ja nicht nur bei denen, es ist ja bei jedem von uns so, wenn wir was Gutes tun, dann fühlen wir uns gut, wir fühlen uns, dass wir gnädig gewesen sind. Ist es auch so, wenn ich jemandem etwas gebe und der das gar nicht nötig hat, dass ich dann gnädig bin? In meinen Augen vielleicht schon. In seinen Augen, weil er diese Sache nicht braucht, eher nicht. Ist es nicht so, jemand möchte halt ein Medikament haben und ich gebe ihm vielleicht Zuckerwatte. Der Mensch wird es vielleicht nicht als Gnade ansehen, ich vielleicht schon, also auch falsch verstandene Gnade. Oder, ich wollte mal einfach mal so in die Runde fragen, hat jemand von euch jemanden kostenlos eine längere Strecke mitgenommen im Auto? Ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber sehen wir das auch als Gnade an, die wir getan haben? Nächstenliebe ist natürlich auch ein Bestandteil der Gnade. Aber wir wollen uns erstmal zusammen einen Text anschauen, oder mehrere Texte, aber zuerst wollen wir Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 9 uns durchlesen. Apostelgeschichte 17, Verse 1 bis 9. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonik. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von den gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige vornehme Frauen. Aber die Juden, die nicht glaubten, wurden eifersüchtig und nahmen boswillige Männer mit aus dem Marktgesindel, rotteten sich zusammen und richteten ein Aufruhr in der Stadt an und traten vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese, die den ganzen Erdkreis in Unruhe versetzt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt. Und sie alle handeln gegen die Gebote des Kaisers und sagen, ein anderer sei der König, nämlich Jesus. Sie erregten aber die Menschenmenge und die Obersten der Stadt, die das hörten. Und als sie ihnen von Jesus und den anderen Bürgschaft geleistet worden war, ließen sie sie frei. Jetzt noch den Vers 10, den will ich auch noch lesen. Die Brüder aber schickten Paulus und Silas gleich darauf bei Nacht weg nach Beröa. Als sie dahin gekamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Also, um was geht es hier in dem Text? Zum einen lesen wir heraus in Vers 1, dass Paulus schon in mehreren Städten unterwegs war. Er war schon in anderen Städten in der Gegend unterwegs. Heute würden wir sagen, er war vielleicht schon in Karlsruhe oder in Mannheim. Heute ist er in Pforzheim. Und was macht er da, Paulus? Paulus geht nicht in die Städte hin, um irgendwelche Autos anzuzünden oder Scheiben einzuschlagen. Er geht auch nicht mit Hass und mit Messer auf die Ungläubigen los. Er geht sich auch nicht auf die Straße kleben, sondern das Einzige, was er macht, er geht in die Synagoge, um anzubeten. Die Synagoge oder heute gesagt auch in die Gemeinde. Paulus geht in die Gemeinde. Und was macht er in der Gemeinde? Was für ein Denken haben wir von der Gemeinde? Er wartet nicht auf Weissagungen. Er wiederholt nicht, wie die Juden damals, ständig irgendwelche Gebete. Es geht ihm auch nicht darum, irgendwelche Erfahrungen zu sammeln oder seinen Adrenalinspiegel zu steigern. Es geht, wie wir hier lesen, darum, mit ihnen, um in der Schrift zu forschen, mit den Menschen dort. Und was forscht Paulus in diesem Text hier in der Schrift? Er forscht und er erklärt es den Menschen, dass Jesus Christus der Messias ist. Und das hat er den Menschen erklärt. Er predigt den Menschen das Evangelium. Und der Effekt darauf ist, dass sich viele Menschen bekehren. Sowohl Juden als auch Griechen, Arme, Reiche. Das, wie wir das in dem Text ganz deutlich erwähnt sehen. Und auch einige von den vornehmen Frauen, also sozusagen Leute, die was in der Stadt zu sagen hatten, Leuten mit gewissen Ansehen, mit Anspruch und Macht. Wir sehen hier, wenn Paulus predigt, das Evangelium wirkt in dieser Stadt. Er evangelisiert dort und viele erkennen, dass Jesus der Christus ist, der Messias, wie wir das auch in unserer Adventszeit oft betonen, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um für uns Sünder zu sterben. Nichts anderes hat Paulus damals auch schon gepredigt in den Gemeinden. Doch umso größer der Erfolg, also in dem Sinn, umso mehr sich bekehrt haben, umso heftiger wurde auch der Widerstand. Wir können das in Vers 4 herauslesen, dass sich zwar viele bekehrt haben, aber weiter in Vers 5 lesen wir das heraus. Wie viele haben sich da tatsächlich bekehrt? Wird hier nicht gesagt in dem Text. Wie viele sind umgekehrt zu Christus? Aber wir können herauslesen, dass es einige von den Frauen waren, einige von den Juden waren und nicht wenige von den Griechen. Also es müssten mehrere hundert Leute gewesen sein, die sich dort bekehrt haben, innerhalb von 3 Sonntagen. Wie ist es, wenn es bei uns so gewesen wäre? Hätte es das auch nicht die Stadt bemerkt oder vielleicht die Lokalzeitung, wenn sich an 3 Sonntagen mehrere hundert Leute bekehren auf einmal? Zumindest die Lokalzeitung wäre angesprungen und hätte das aufgegriffen. Und es würde schnell auch in höhere Kreise ziehen und würde auf jeden Fall Aufmerksamkeit bei uns erregen. In diesem Fall haben sich 2 Gruppen gebildet. Die eine Gruppe, die Ja zu Jesus sagt, die an den Messias glaubt, und die andere Gruppe, die das dann irgendwann auch mitbekommen hat, die dagegen ankämpft. Das Erstaunliche ist, dass es nicht viele sind, die in der Stadt diesen Aufruhr entfachen. Das sind einige, das steht ja auch in dem Text. Einige Männer, die einen Aufruhr veranstaltet haben, weil sie neidisch waren. Natürlich gibt es neben diesen 2 Gruppen noch eine viel größere Gruppe, die dritte Gruppe. Das sind die Menschen, denen einfach das Evangelium egal ist, die nicht daran interessiert sind, die vielleicht im Vorbeilaufen irgendetwas gehört haben, aber ansonsten ihre Ruhe haben wollen, die einfach nicht an dem Wort Gottes interessiert sind. Das ist die größere Gruppe. Sie wollen einfach nur ihrem Leben nachkommen und religiösen Dingen nachgehen. Sie interessiert nicht das ewige Leben, sondern sie interessiert nur das zeitliche Leben. Und das, würde ich mal sagen, war die größte Gruppe hier in dem Text. Sie interessiert auch nur den Wohlstand, den man halt auch in dem Moment hat. Sie stehen oft den Gläubigen auch nicht feindlich gegenüber, sondern sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Vielleicht wurde auch einer von denen auch zu einer Veranstaltung mit Paulus eingeladen. Oder vielleicht wurde er auch schon öfters in die Synagoge eingeladen, aber er hat sich einfach nicht getraut hinzugehen oder ihm waren andere Dinge wichtiger. Aber wie ist es so, wie das so ist, tun einige Menschen die ganze Stadt aufwiegeln. Meistens ist es so, diese Aufwiegler sind, dass sie selbst ein Problem haben. Vielleicht haben sie selbst schon versucht, in ihre Veranstaltung Leute zu bringen, aber es hat nichts geklappt, es hat nicht funktioniert, die Leute sind nicht gekommen. Sie wollen auch nichts von einem Messias hören, von Jesus Christus, und finden den Glauben an Jesus Christus anstößig. Da sie aber nicht nur Juden sein wollen, sie sich da bei den Obersten der Stadt beschweren, nehmen sie auch einige Griechen mit oder einige vom Markt und gehen vor die Obersten der Stadt, sozusagen vor der Stadtverwaltung oder vom Rathaus, und legen dort ihre Anklagepunkte an. Und was sagen sie? In Vers 6 bis 7 seht ihr, da steht es drin, diese haben den ganzen Erdkreis in Unruhe versetzt. Also komischerweise wissen sie Bescheid. Sie wissen Bescheid, dass Paulus schon in verschiedenen Regionen war, er schon dort gepredigt hat und das Evangelium verkündigt hat. Sie wissen, dass wenn er in eine Stadt kommt, dass sich da einiges ändert und nicht wenig. Und deswegen sagen sie auch den ganzen Erdkreis. Sie wissen, welche Macht die Worte von Paulus haben. Den ganzen Erdkreis haben sie schon fast erreicht, oder den damaligen zumindest. Und was wollen sie jetzt? Sie wollen versuchen, dass Paulus aus der Stadt verschwindet. Sie wollen, dass er nicht mehr das Wort predigt. Und welches Argument verwenden sie dazu? Sie verwenden das Argument, nur der Kaiser hat die absolute Autorität, niemand mehr. Der Kaiser wurde im damaligen Römischen Reich gottgleich verehrt. Und da prallen jetzt zwei Systeme aufeinander. Einmal der Glaube an Jesus, der ebenfalls den Anspruch hat, absoluter Gott und König zu sein. Und einmal der Kaiser. Jesus hat zwar nicht den Anspruch auf Territorien oder auf geografische Regionen, sondern auf das Leben der Menschen. Aber da ist das Problem auch, der Kaiser hat nämlich auch Anspruch auf das Leben der Menschen. Der Kaiser hat ebenfalls Anspruch auf das Leben der Menschen mit seinen Ideologien und seiner Weltanschauung, die propagiert werden und im Gegensatz zum Wort Gottes stehen. Wir können aus dieser Geschichte lernen. Ist es nicht so, dass heutzutage auch bei uns viele Ideologien umherkreisen, auch in unserem Land, die konträr zum Wort Gottes sind? Und trotzdem wollen es viele, dass wir diesen Ideologien folgen und nachgehen, die überhaupt nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben oder sogar dagegen sind. Wir können uns einfach nur umschauen in die Welt, in den Ländern, wo die Bibel und ihre Werte nicht viel zu sagen haben. Wie sieht es da aus? In vielen Ländern herrscht dort Totalitarismus oder andere Unmenschlichkeiten. Die Menschen der Stadt wollen aber nichts an ihrem System ändern. Und so haben sie Paulus aufgesucht, um ihn zu verfolgen. Das Resultat, was ist das Resultat? Paulus und Silas wehren sie nicht, sondern sie gehen einfach wie Gentlemen. Sie zwingen das nicht auf, sie verschwinden einfach. Paulus und Silas gehen. Der Großteil der Stadt ist einfach, war, wie wir schon gehört haben, war irgendwie nicht interessiert an der Gnade Gottes. Ein Teil war dagegen, ein Teil war dafür. Und jetzt die Frage, die wir zu Beginn gestellt haben, ist die Gnade Gottes dann aus dieser Stadt verschwunden? Aber bevor wir uns diese Frage nochmal näher hinzuwenden, wollen wir uns nochmal einen Text anschauen. Und der steht in Markus 1, die Verse 40 bis 45. Markus 1, die Verse 40 bis 45. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und bat ihn, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus, von Mitleid bewegt, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sagte, ich will, sei gereinigt. Und als er dies gesagt hatte, wich der Aussatz sofort von ihm und er war rein. Und er gebot ihm ernstlich und schickte ihn gleich fort und sagte zu ihm, sieh zu, dass du niemanden davon erzählst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Der aber begann, nachdem er weggegangen war, viel davon zu erzählen und machte die Geschichte bekannt, sodass Jesus nicht mehr unerkannt in eine Stadt gehen konnte, sondern er blieb draußen an einem einsamen Ort und sie kamen von ihm zu allen Seiten. Also, wir haben jetzt im ersten Text über eine Gruppe von Menschen geredet, die Jesus angenommen haben, wieder eine Gruppe von Menschen, die Jesus abgelehnt haben, wieder eine Gruppe von Menschen, die Jesus uninteressiert gegenüberstehen. Und jetzt wollen wir mal einen Menschen betrachten, der tatsächlich zu Jesus selbst gekommen ist. Ein Aussätziger kommt zu Jesus. Das war ein hoch ansteckender Kranker damals. Bestimmt war er nicht der Einzige in der damaligen Zeit, aber einer, der auf Jesus zukam. Wahrscheinlich hat er auch irgendwo was von Jesus gehört. Wahrscheinlich hat er von den Wundern von Jesus gehört. Und weil Jesus sowieso in der Gegend war, wollte er dieser Mann ihn unbedingt sehen. Dieser Mann hatte nämlich ein körperliches Leiden. Er hatte nämlich menschlich gesehen keine Hoffnung mehr auf ein besseres Leben. Die Gesellschaft hatte ihn ausgeschlossen. Er war sozusagen auf immer in Quarantäne. Doch dieser Mann will Jesus unbedingt sehen. Ist es nicht oft so, auch wenn wir krank sind und Leiden haben, wir dann zu Gott kommen? Dass es oft so ist, wenn wir krank sind, dass wir dann erst Gott suchen. Wenn es uns gut geht, wollen wir von Gott oft gar nichts wissen. Aber wenn wir Probleme haben, sei es körperlich oder irgendwelche Schicksalsschläge, dann suchen wir Gott auf. Viele, die solche einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben haben, denken dann zum ersten Mal über den Sinn in ihrem Leben nach. Aber dieser Mann wusste, dass Jesus etwas hatte und dass Jesus seine einzige Hoffnung war. Er bittet ihn aktiv um Hilfe, wie wir hier in Vers 1 lesen. Er geht zu ihm hin und er bittet ihn um Hilfe. Er hört Jesus nicht nur zu, sondern er bittet ihn. In diesem Moment ist es ihm natürlich egal, was alle anderen von ihm denken und ob sie sich irgendwie eventuell auch anstecken können oder nicht. Sondern er geht zu Jesus und bittet ihn aktiv um Hilfe. Und was macht Jesus? Er schickt diesen kranken Mann nicht weg, sondern er heilt ihn. Er heilt ihn auf sein Bitten hin. Die Gnade Gottes ist auf diesen Menschen gekommen. Dieser Mensch hat die Gnade Gottes erfahren. Und er sagt ihm zwar, er soll nichts mehr von dem erzählen, was er erlebt hat, aber was macht dieser Mann? Er geht raus in die Stadt und überall erzählt er, was Jesus getan hat. Dieser Mensch hat eine zweite Chance bekommen. Ist es nicht auch so, wenn er irgendwie einen riesigen Schuldenberg erlassen bekommt, dass ihr auch freudig seid und es überall weiter erzählen wollt? So ist es auch diesem Mann ergangen. Er hat es erkannt und er wollte es jedem Menschen erzählen. Er hat die Gnade erkannt und hat sie in Anspruch genommen. Dieser Mensch hat ebenfalls Initiative ergriffen. Ich habe auch ein gutes Beispiel mal von einem Prediger gehört. Stell dir vor, ich komme unangekündigt zu euch nach Hause. Ist schon jemand unangekündigt zu jemandem nach Hause gegangen? Hier in Deutschland wahrscheinlich nicht so. Aber stell dir mal vor, ich komme unangekündigt nach Hause zu jemandem. Wie kannst du reagieren? Du kannst durch das Guckloch schauen und sehen, oh, da steht jemand. Ach, ich tue mal so, als ob ich nicht zu Hause wäre. Er wird schon wieder gehen. Da hast du recht, ich werde wieder gehen. Du kannst die Tür aufmachen und kannst sagen, ah, schön, dass du hier bist, aber ich bin nicht vorbereitet, tut uns leid, geh wieder nach Hause. Also ich habe dir nichts zu bieten, bitte sei mir nicht böse, aber geh wieder. Ich habe keine Zeit, ich habe anderes zu tun. Oder du kannst auch sagen, du kannst die Tür aufmachen und sagen, bitte komm herein, setz dich hin und wir reden ein wenig. Aber so ist dieser Mann. Er ist zu Jesus hingegangen, hat ihn eingeladen und ihn sogar gebeten, hereinzukommen zu ihm. Er hat nicht nur die Tür aufgemacht, sondern er hat ihn auch darum gebeten. Lesen wir uns jetzt nochmal die Geschichte in Apostelgeschichte 17, schauen wir uns noch ein bisschen an. Eine Gruppe von Menschen hat also das Evangelium angenommen, die andere Gruppe hat das Evangelium abgelehnt. Das ist heute aber auch nicht anders. In unserer heutigen Zeit ist es genau gleich. Es gibt immer eine Gruppe, die das Wort Gottes anhört und die andere Gruppe, die es ablehnt. Der Aussätzige hat Gnade erfahren von einem, der die ewige Gnade geben kann, nicht zeitlich begrenzt. Die Menschen in Thessalonik, die an Jesus geglaubt haben, haben auch diese Gnade erfahren, diese ewige Gnade. Und dann gibt es halt noch die Menschen, die diese Gnade abgelehnt haben oder sich dafür nicht interessiert haben. Interessant ist es jetzt auch weiterhin zu sehen, das war jetzt diese persönliche Ebene, aber es ist interessant auch weiter zu sehen, wie es sich auswirkt, diese Gnade. Wenn ihr nämlich die Thessalonicher Briefe liest, und besonders 1. Thessalonicher Brief und da das erste Kapitel, dann werdet ihr sehen, was diese Menschen in Thessalonich für einen Glauben und für ein Vorbild geworden sind in der damaligen Zeit und in der damaligen Region. Weil dort einige Menschen geglaubt haben, ist eine vorbildhafte Gemeinde entstanden, die in der ganzen Region bekannt war. Die Gnade Gottes ist in dieser Stadt trotzdem geblieben, weil sich einige für das Wort Gottes entschieden haben. Das Evangelium wurde weiter verkündigt und jeder hatte die Möglichkeit, das Wort Gottes zu hören und an den Sohn Gottes zu glauben. Sogar Jahrhunderte danach gab es diese Gemeinde noch. Wenn ihr in Thessalonich wart und in das Museum dort geht, in das Byzantinische Museum, dann seht ihr noch viele Artefakte von den damaligen Christen und viele Spuren, die damaligen Christen noch hinterlassen haben. Also noch viele Jahrhunderte danach gab es die Gemeinde dort. Und die Menschen hatten immer noch die Möglichkeit, die Gnade Gottes zu erfahren. Sie hat über die Jahrhunderte überlebt. Das ist schon eine Gnade Gottes, die da geherrscht hat. Und die Gnade Gottes ist auch über die Stadt geblieben. Und die Menschen haben das von der Entfernung gehört und waren wirklich begeistert von deren Glauben. Wir haben jetzt einige Beispiele gelesen, wie die Menschen mit dem Evangelium umgehen auf persönlicher Ebene und was das auch für einen Einfluss hat für die Stadt und für die Gemeinde. Wir wollen uns aber noch ein Beispiel anschauen, was passiert, wenn eine ganze Stadt die Gnade Gottes ablehnt. Zum einen, wie auf die persönliche Ebene, dass wir das ewige Leben verpassen. Aber was ist, wenn eine Stadt komplett als Ganzes das Wort Gottes und die Gnade Gottes ablehnt? Dazu lesen wir Sprüche 11, die Verse 10 und 11. Sprüche 11, die Verse 10 und 11. Eine Stadt freut sich, wenn es den Gerechten gut geht. Und wenn die Gottlosen umkommen, wird man froh. Durch den Segen der Frommen wird eine Stadt erhoben, aber durch den Mund der Gottlosen wird sie zerstört. Diesen Vers, den ihr hier stehen seht, der steht auch unten in Pforzheim. Der wurde als Mahnmal nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt. Es ist wirklich eine Katastrophe, wenn eine Stadt sich von den Geboten Gottes lossagt und ihre Entscheidung nach ihrem eigenen Denken trifft. Nach ihren eigenen Ideen treffen. Gottlose zerbrechen nämlich diese Stadt. Wenn in einer Stadt die Gottlosigkeit überhand nimmt, und das ist nicht nur für eine Stadt, sondern es geht auch für eine Region oder für ein Land, zählt das, und über kurz oder lang die Gebote Gottes zurückweist, dann herrscht in dieser Stadt Chaos und es gibt keinen Frieden mehr. Es gibt in dieser Welt so viele Ortschaften, wo noch nicht das Evangelium gepredigt wurde. Und die Menschen hatten dort nicht die Gnade Gottes, wie wir heute Morgen, die wir hier in der Gemeinde sind oder auch in anderen Gemeinden, die Gnade Gottes zu erfahren. Es gibt zu viele Ortschaften auf der Welt. Die haben nicht die Möglichkeit. Schaut euch mal in die Länder um. In einigen Ländern haben manche Menschen Träume von Jesus, besonders aus muslimischen Ländern, weil Gott nicht anders zu ihnen sprechen kann. Sie haben dort niemanden. Sie haben wahrscheinlich nicht mal eine Bibel, sie haben nichts. Sie haben das Wort Gott, die Möglichkeit nicht, das Wort Gottes zu hören. Im Umkehrschluss kann man sagen, dass bei uns die Gnade Gottes sehr groß ist. Jeder, der heute hierher gekommen ist, will den Willen Gottes erkennen und will wissen, was Gott für ihn in seinem Leben sagen möchte. Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen alles, auf der persönlichen Ebene, ich habe die Möglichkeit, unter das Wort Gottes zu gehen. auf Einladung oder auch selbst aktiv in meiner Suche. Ich kann aktiv sein und Jesus bitten, ich kann ihn um alles bitten und wenn ich wissen will, was er mir zu sagen hat, lese ich in sein Wort, komme in die Gemeinde und suche ihn auf. Die Reaktion darauf, seine Gnade stößt mich nicht ab, sie nimmt mich an. Er gibt jedem sogar im Überfluss. Nehmen wir das in Anspruch. Es gibt auf der anderen Seite immer Menschen, die dem Evangelium gleichgültig sind oder diesem widerstehen. Lassen wir uns dadurch nicht entmutigen. Wenn eingeladene Menschen eventuell nicht zur Evangelisation kommen oder in die Gemeinde kommen, das soll keine Entmutigung sein. Und es gibt sogar immer Menschen, die dem Wort Gottes feindlich gesinnt sind. Wir können das auch nicht verhindern, indem wir zum Beispiel Wahrheiten verschweigen oder die Botschaft vielleicht an den Zeitgeist anpassen. Aber es gibt auch Menschen, die ihr sündiges Leben erkennen und bereuen und Vorbilder im Glauben werden, wie es die ersten Christen in Thessalonicher waren. Dort konnte die Gnade Gottes groß wirken. Durch solche Menschen sind auch wir angesprochen, viele Menschen mit der Gnade Gottes zu erreichen, auch in unserer Ortschaft, in unserer Stadt, in unserem Land. Weil die Gnade Gottes ist hier noch da. Aber was heißt das dann regional? Eine Gemeinde kann ein Segen sein für eine Stadt. Und dies auch über mehrere Generationen hindurch. Eine Gemeinde kann auch ein Licht sein für die ganze Dunkelheit. Wir zünden hier Lichter ein, aber ein Licht sein als Bedeutung, in der die Dunkelheit hinwegzutun. Die Gnade Gottes zieht sich aber auch bewusst zurück, wenn sie abgelehnt wird. Und es entstehen dunkle Zeiten. Wir können daraus aus der Geschichte lernen. Und wir müssen daraus auch lernen. Und wir sollten dankbar sein, dass Gottes Gnade hier so wirkt. Dass Gottes Gnade so groß ist, dass noch viele Menschen erkennen, dass Jesus der wahre Retter ist. Und auch ihre Wohnungstüre aufmachen und sie nicht verschlossen lassen. Wir haben hier auch eine Verantwortung vor Gott, dass wir wirklich den Menschen das Evangelium weiterbringen und die Menschen entscheiden selbst, ob sie es annehmen wollen oder nicht. Es ist jedem offen, keiner wird gezwungen. So wie damals in Thessalonich keiner gezwungen wurde. Paulus ist nicht mit dem Schwert gekommen, er ist mit dem Wort gekommen. Er hat jedem Menschen das Evangelium erklärt und jeder konnte entscheiden, will ich Jesus Christus an ihn glauben oder will ich nicht an ihn glauben. Es steht jedem Menschen frei. Keiner ist gezwungen, alle können sich frei entscheiden. Möge uns Gott Hilfe und Gnade sein, dass wir wirklich diese Gnade Gottes auch in der jetzigen Adventszeit bewusst wieder anschauen, uns anschauen und uns nicht nur über unsere Spendenaktionen freuen, sondern auch genau wissen, dass der Geist Gottes nicht nur uns verändern kann, sondern auch viele andere Menschen und sie auch zu Jesus hinbewegt werden können. Amen. Thank you.